Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Das Jugendamt nimmt nicht die Kinder weg, wie es immer landläufig heißt. Das ist völliger Unsinn.
Sicherung, es gibt nicht den Fall A und es gibt nicht den Fall B. Jeder Fall hat seine ganz besonderen Geschichten.
Das Jugendamt ist dafür da, Schweres leicht zu machen.
Wie gefällt euch dieser neue Einstieg mit ein bisschen Teasing, was wir heute gemeinsam in dieser Ausgabe von Markt 1 vorhaben? Ja, ihr habt's gemerkt, es geht ins Jugendamt, wie es landläufig heißt, oder offiziell ins Amt für Jugend und Familie der Stadt Coburg. Von A wie Adoption bis Z wie Zwangsmaßnahme ist, glaube ich, heute alles mit dabei. Und damit gleich rüber vom Rathaus ins Ämtergebäude zu Reinhold Ehl, dem Leiter des Amtes für Jugend und Familie.
Herein!
Das klingt gut. Reinhold Ehl, schönen guten Morgen.
Morgen.
Was macht denn ein Jugendamt? Stellen wir uns mal ganz dumm.
Ja, also die Arbeit im Jugendamt geht schon mal nicht aus. Wer einen sicheren Arbeitsplatz sucht, ist bei uns an der richtigen Stelle, weil wir tatsächlich immer im Dienst sind, auch in den Sommer- oder Winterferien. Was macht ein Jugendamt? Wir sind zuständig für Kinder und Jugendliche in allen Lebenslagen, in allen Lebensphasen. Das heißt tatsächlich von 0 Jahren bis 18 und wenn es um junge Volljährige geht, bis 21 und wenn es um Jugendarbeit ganz konkret geht, sogar bis 27.
Das sind Zahlen, die kenne ich aus der Jugendringsarbeit. Da ist bei 27 dann die Grenze.
Ja, das steht auch so im Gesetz und da sind wir für junge Menschen, wie es dann als Sammelbegriff heißt, tatsächlich zuständig. Ich benenne mal kurz die wichtigsten Säulen. Kindertagesbetreuung, also die ganz Kleinen gehen in die Kinderkrippe, wenn sie etwas älter sind, in den Kindergarten. Wir haben aber auch Jugendsozialarbeiter an den Schulen, an allen Grundschulen hier in Coburg, das gehört mit zu unserem Aufgabenfeld. Neben der Kindertagesbetreuung hast du die Jugendarbeit gerade schon angesprochen, da gibt es ja verschiedene Arbeitsfelder, die offene Jugendarbeit, die wir jetzt an der KOE wieder installiert haben mit Stadtratsbeschluss. Wir haben die Jugendverbandsarbeit, die ja im Haus der Jugend, wie es früher geheißen hat, oder im Stadtjugendheim beheimatet sind, sprich die KOE. Da haben die ihr Zuhause mit Geschäftsstelle und jetzt ganz toll natürlich mit dem ITZ-Park. Das heißt, hier steht das Thema sinnvolle Freizeitgestaltung im Vordergrund. Da geht es aber auch um pädagogische Betreuung. Da geht es um die JuLaika, also um die Jugendleiterkarte, die man dort im Rahmen einer Gruppenleiterausbildung machen kann. Ganz vielfältige Dinge. Das Jugendamt ist nicht nur dafür da, wenn es Schwierigkeiten und Probleme gibt, sondern auch für den Fun-Faktor sind wir mit verantwortlich. Und die dritte Säule möchte ich besonders betonen, Kindeswohlgefährdung, Kinderschutz steht ganz oben auf der Agenda. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe überhaupt, damit es Kindern und Jugendlichen besser geht als momentan, wenn es zu Hause Schwierigkeiten gibt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Sei es, dass Eltern oder einzelne Elternteile ihre Erziehungsverantwortung nicht mehr wahrnehmen können. Sei es, dass es andere Ursachen gibt, vielleicht auch eine psychosoziale Problematik, eine Verhaltensauffälligkeit, eine Verhaltensstörung. Und da muss man mit viel Beratungsgesprächen und Einfühlungsvermögen mögen gucken, wo man ansetzen kann. Das Jugendamt hilft, das Jugendamt unterstützt. Das Jugendamt nimmt nicht die Kinder weg, wie es immer landläufig heißt. Das ist völliger Unsinn. Über 95% unserer Maßnahmen sind familienerhaltend und nicht familienersetzend. Das ist der Bereich, die dritte Säule, Hilfen zur Erziehung.
Das war jetzt schon ordentlicher Batzen. Kein Wunder, dass ihr auch so ein ganz großes Haus braucht mit vielen Büros und vielen Mitarbeitenden. Wenn ich jetzt im Internet lesen muss, heißt es immer, die Jugend von heute kann ja gar nichts mehr. Die ist ja viel schlimmer geworden als früher. Lässt sich das aus deiner alltäglichen Erfahrung so bestätigen?
Das ist völliger Unsinn, das hat der alte Sokrates auch schon moniert. Die Jugend ist frech und hat keine Manieren und macht sich über die Alten lustig. Das stimmt ja alles nicht. Es ist ein Privileg der Jugend, etwas anders zu machen, vielleicht nicht besser, aber anders als die Altvorderen. Und es gehört zu einer gesunden Entwicklung übrigens auch dazu, dass Kinder und Jugendliche sich von den Erwachsenen abnabeln, zuallererst natürlich von den eigenen Eltern, um selbstständig zu werden, aber auch ihren eigenen Freundeskreis, ihre gleichaltrigen Gruppen selber sich aussuchen und die Erwachsenen sollten sich da tunlichst raushalten und vielleicht auch dann und wann mal selber an die eigene Kindheit oder Jugend sich zurückerinnern. Das hat ihnen auch gut getan, wenn sie mal ohne Erwachsenen sich austoben konnten. Von daher, dieses Wehklagen kennen wir seit 2000 Jahren. Das ist nichts Neues. Die Jugend erlebe ich als durchaus sehr engagiert. Denken wir zum Beispiel an die Klimaschützer. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die, die sich an den Straßen festgeben. Das ist ein sehr heikles Thema. Aber dass Jugend in Frage stellt und Dinge anders machen möchte als die vorhergehende Generation, das ist völlig normal und gehört zu einer gesunden Entwicklung einfach dazu.
Wenn ich jetzt mal an meine Kindheit und Jugend zurückerinnere, an Jugendsozialarbeit an Schulen, kann ich mich meiner Grundschulzeit nicht mehr erinnern. Die ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Wie hat sich das in den letzten Jahren geändert? Was kam an neuen Aufgaben, an neuen Herausforderungen dazu?
Also manche Dinge gab es früher auch, aber die wurden vielleicht anders benannt. Ein konkretes Beispiel kann ich hier nennen. Wir haben ja in Obhutnahmestellen zum Beispiel im Landkreis Bamberg in Pettstadt, wo Kinder oder Jugendliche untergebracht werden, wenn es zu Hause wirklich dramatisch zugeht und Kinder geschützt werden müssen. Ich habe mal die alte Akte gesucht, die hieß aber nicht in Obhutnahmestelle, sondern Jugendschutzraum. Man hat es in den 90er Jahren anders benannt und ich hatte erheblich zu tun, bis ich die richtige Akte gefunden habe, weil die einfach anders benannt war. An solchen Begrifflichkeiten merkt man, dass die Arbeit sich auch wandelt. Was ist neu dazugekommen? Jugendsozialarbeit an Schulen gibt es jetzt seit rund 20 Jahren, gefördert vom Bayerischen Sozialministerium. Und das hat Ministerpräsident Söder als Finanzminister immer nicht richtig verstanden. Er hat gesagt, das müsste doch ins Kultusministerium, da ist der Begriff Schule doch drin. Falsch gedacht. Jugendsozialarbeit an Schulen heißt in Bayern Einzelfallhilfe für einen konkreten Schüler oder eine Schülerin in der Schule XY. Und in Coburg ist es Gott sei Dank egal, ob das eine Grundschule ist, eine Mittelschule. Auch an der Wirtschaftsschule sind wir seit jetzt mittlerweile 2 Jahren und die Erfolge zeigen ja, dass wir viel früher tätig werden können, weil sich Kinder oder Jugendliche den Fachkräften anvertrauen, die schnell gecheckt haben, das sind keine Lehrer, das sind aber auch keine Eltern und ich kann gerade an der Berufsschule mit einer erwachsenen sozialpädagogischen Fachkraft, vielleicht sogar mit einer Sozialpädagogin reden. Das ist für junge Männer sowas wie ein Ritterschlag, dass sie da mit jemandem, den sie gar nicht kennen, ihre Probleme, ihre Sorgen teilen oder einfach nachfragen können. Dinge wie Berufswegeplanung gehören da dazu, aber auch die Klassiker wie Liebe, Freundschaft, Sexualität, Probleme mit Drogen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll oder ich habe Mist gebaut, was kann ich jetzt tun? Soll ich zur Polizei gehen, mich selber anzeigen? Solche Dinge schlagen da auf. Gäbe es die sozialpädagogischen Fachkräfte nicht, das war zum Beispiel aus der Berufsschule, an der Grundschule gilt es aber abgestuft natürlich auch, dass Kinder sich anvertrauen und sagen, mein Papa haut mich oder der stellt sich in der Dusche immer mit drunter, das will ich nicht. Wenn das ein 8-jähriges Mädchen sagt, ist das schon bedenklich. Und dann können wir hier, je nachdem, was erforderlich ist, tätig werden, zu Gesprächen einladen oder, ich habe vorhin die Inobhutnahme erwähnt, wenn es um echten Kinderschutz geht, wenn also tatsächlich Kinder gefährdet sind an Leib und Leben, dass wir die Kinder tatsächlich dann in Ausnahmefällen auch gegen den erklärten Elternwillen aus der Familie nehmen, wenn die den Kinderschutz nicht selbst gewährleisten können oder selbst Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung.
Wie sehr kann man diese Erfahrung, die man im Job macht, hier lassen, wenn man Feierabend macht?
Wer die Probleme mit nach Hause nimmt und nicht an der Haustür oder an der Garderobe abstreifen kann, der ist für den Job tatsächlich in diesem schwierigen Feld der Familienhilfe nicht geeignet. Wir hatten schon Mitarbeitende, egal welchen Alters, vielleicht auch schon 5 oder 10 Jahre tätig oder Berufsanfänger, Anfängerinnen, die gemerkt haben, ich kann das nicht. Da sitzen abends die Kinder, für die ich tagsüber zuständig war, buchstäblich auf der Bettkante. Dann hat man keinen ruhigen Schlaf und man hat auch die professionelle Distanz nicht mehr, die unbedingt notwendig ist, um den Job gut zu machen. Und da muss man sich ehrlicherweise eingestehen, dann muss ich in einem anderen Arbeitsfeld tätig werden. Kinderschutz ist einfach mein Ding nicht. Und das ist in Ordnung, wenn man das selbst merkt oder wenn wir das merken, spüren wir auch entsprechende Gespräche. Es kann nicht jeder. Das ist wie Formel 1. Es kann auch nicht jeder Formel 1 fahren. Ich halte mich zwar auch für einen guten Autofahrer, wie wahrscheinlich jeder gute Deutsche, aber eigentlich fahre ich viel lieber Fahrrad und dann lasse ich die Finger vom Lenkrad.
Jetzt vergleichen wir doch Coburg nochmal so mit anderen vergleichbaren Städten, anderen Kommunen. Wie stehen wir denn da in Sachen Angebote für Kinder, für Betreuungsangebote und so weiter?
Durch den überregionalen Austausch, den ja nicht nur ich jetzt als Amtsleiter pflege, sondern auch meine Führungskräfte bis hin zum einzelnen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, wissen wir, dass wir im direkten Benchmark, im direkten Vergleich mit anderen Jugendämtern hier in Bayern wirklich hervorragend aufgestellt sind. Es gibt etliche Dinge, die andere Kommunen auch haben, aber nicht in der Dichte, nicht in dieser Fülle und schon gar nicht in dieser Breite, wie wir sie in Coburg haben. Es gibt praktisch keinen weißen Fleck auf der Landkarte, wo wir in der Jugendhilfe nicht aktiv sind oder sogar Vorreiter. Ein ganz positives Beispiel, dass wir den Ferienpass digitalisiert seit 2 Jahren ausgeben. Wir haben bundesweite Anfragen. Das ist ein beispielhaftes Leuchtturmprojekt wieder mal, wo wir Vorreiter einer Entwicklung sind und andere Jugendämter sich an uns orientieren. Und das geht natürlich nicht alleine. Weder wir als Fachamt könnten das alleine, ihr als ITler oder Kommunikationsmenschen ja auch nicht, weil euch das Fachwissen fehlt. Das ist ein hervorragendes Beispiel für die Stadtverwaltung Coburg, wo Ämter oder referatsübergreifend wirklich was Gutes, was Innovatives und Neues gemacht wird. Und das zeichnet uns aus. Nochmal, andere Kommunen haben einzelne Dinge auch, die haben auch einen Ferienpass. Aber ich will jetzt gar keine Namen nennen hier aus Oberfranken, aber die geben ihn halt noch aus wie 1989. Also wirklich in Papierform mit Stempel und Unterschrift und so weiter.
Kenne ich noch. Ich hatte den damals auch noch so.
Siehst du mal. Und das ist der wesentliche Unterschied. Wir wollen Vorreiter sein, wir wollen vorne dabei sein. Es gibt manchmal Punkte, das hat aber dann eher politische oder finanzpolitische Gründe, dass wir da nicht Vorreiter sind. Aber wir versuchen immer weiter nach vorne zu kommen. Das ist so ähnlich wie bei Olympia. Nur dabei sein, das genügt uns nicht. Wir wollen schon aufs Treppchen.
Jetzt nochmal eine, vielleicht das Versuchen nochmal so ein bisschen einzugruppieren. Wie viel bei euch ist freiwillige Leistung und was sind Pflichtaufgaben, die ja, wir aufgedrückt bekommen haben oder übernehmen müssen aus rechtlichen Gründen?
Wir haben ja in all den Haushaltskonsolidierungen, die laufende ist ja nicht die erste, die ich miterlebe, immer wieder ähnliche Statistiken und Aufstellungen vorgelegt. Deswegen wissen wir, dass unsere freiwilligen Leistungen sich in einem Rahmen von etwa 5% des Gesamtaufwandes bewegen. Das ist nun wirklich nicht viel. Die klassischen Pflichtaufgaben wie Kinderschutz, wo es überhaupt keine Diskussion gibt, das müssen wir machen, oder Kita-Ausbau, das liegt daran, dass es einen Rechtsanspruch auf einen Krippen- wie auf einen Kindergartenplatz gibt. Das sind die klassischen Pflichtaufgaben, da müssen wir ran. Und es gibt sogenannte bedingte Pflichtaufgaben, da hat man einen gewissen Spielraum, eine gewisse Beinfreiheit. Hier werden Art und Umfang durch die Jugendhilfeplanung festgelegt. Das heißt, die klassischen Pflichtaufgaben machen zusammen mit den bedingten rund 95% aus unseres Aufwandes und nur 5% sind echte freiwillige Leistungen wie Familienpass, Ferienpass.
Ich lasse dich jetzt wieder deinem Schreibtisch, deinen Akten und deinem nächsten Termin. Dann breche ich auf. Ich bin mal gespannt. Du hast ja gesagt, es sind viele, viele Menschen bei dir. Ja, mal schauen, ob mein Band reicht. Nächstes Zimmer. Ich bin der Konstantin vom Podcast Markt 1. Wo bin ich denn jetzt gelandet?
Jetzt sind Sie bei der Frau Weiß gelandet, im Jugendamt, im Ämtergebäude, im Erdgeschoss.
Und was passiert hier? Was machen Sie?
Mein Fachbereich ist die Vollzeitpflege, die Adoption und die Tagespflege.
Gut, mit den Begriffen hat jetzt, glaube ich, jeder schon mal was gehört. Aber was sind da so genau die Aufgaben? Also welchen Teil macht die Stadt zum Beispiel beim Thema Adoptionen?
Im Bereich der Adoption obliegt es mir, geeignete Bewerber zu überprüfen und die Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben werden. Zum einen Fremdadoption, aber auch Stiefkindadoptionen.
Was muss da überprüft werden?
Oh, sehr viel. Es gibt sehr viele Fragebögen vom Landesjugendamt, die auszufüllen sind. Dann brauche ich Unterlagen zum Einkommen, gesundheitliche Eignung, das Führungszeugnis, ganz wichtig, und einen Lebensbericht, eine reflektierte Biografie des Paares, sage ich immer. Das sind die Grundlagen der Überprüfung. Und anhand dieser Unterlagen mache ich mir ein Bild von dem Bewerber, plus natürlich diverse Gespräche, die geführt werden zur Kinderlosigkeit, Verarbeitung von Kinderlosigkeit, sehr emotionale Themen und der obligatorische Hausbesuch. Ich muss ja wissen, wo ich dann mal ein Kindchen vermitteln könnte.
Wenn man sich so mal die letzten 10 Jahre anschaut, hat sich da im Bereich, in dem Sie tätig sind, was verändert?
Also im Bereich der Adoptionen sind die Bewerber rückläufig. Das ist aber bundesweiter Trend. Im Bereich der Vollzeitpflege haben wir steigende Zahlen, was die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien angeht. Und auch im Bereich der Bereitschaftspflege. Das sind Menschen, Familien, einzelne Menschen, die Kinder aus einer Notsituation sehr kurzfristig aufnehmen können. Da ist der Bedarf enorm gewachsen.
Wenn der Bedarf gewachsen ist, ich gehe aber mal nicht davon aus, dass das Angebot auch gewachsen ist. Wie sieht es mit der Versorgung mit Pflegefamilien oder auch der Bereitschaft für so eine kurze Pflegeübernahme aus? Können Sie die Gelegenheit jetzt mal nutzen, ein bisschen Werbung dafür zu machen, warum man sich dafür bereit erklären sollte?
Wir wünschen uns offene Familien, die bereit sind, ein fremdes Kind in ihre privaten Räume und in ihr Herz zu lassen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Nicht nur die räumlichen Voraussetzungen, sondern auch die Offenheit gegenüber dem Kind müssen sehr belastbar sein, weil die Kinder bringen eine Geschichte mit, die nicht immer erfreulich ist. Sie müssen viel Humor haben, weil die Kinder sind meistens sehr, nun, wie soll ich sagen, eigen. Und dann darf ich das Ganze nicht immer so ernst nehmen. Und sie müssen natürlich die Unterstützung vom Jugendamt annehmen. Das sind wichtige Voraussetzungen.
Gibt es denn so eine, zwei Geschichten, die Ihnen so im Gedächtnis geblieben sind? Begleitet man dann von Amtsseite aus die Kinder? Wie lange begleitet man die? Bekommt man dann nochmal Rückmeldungen?
In der Vollzeitpflege begleite ich die Kinder für gewöhnlich, entweder bis sie die Pflegefamilie verlassen oder bis zur Verselbstständigung. Also meine ersten Pflegekinder, die ich untergebracht habe, sind inzwischen 18 und älter. Einige sind sehr erfolgreich mit Abitur und gehen zum Studium. Andere haben ihre Arbeit, sind aber immer noch wackelig in ihrer Lebensführung. Da gibt es schon sehr schöne Enden, sage ich mal, von Pflege.
Wie ist so insgesamt die Situation in Coburg, vielleicht wenn Sie die im Vergleich mit anderen Städten mal so einprobieren können? Sind wir da, wie es mal heißt, auf der Insel der Glückseligen oder merken wir es einfach nur nicht?
Ich denke, die Allgemeinheit merkt es nicht. Wir sind nicht auf der Insel der Glückseligen. Wir haben steigende Unterbringungszahlen in Pflegefamilie. Demzufolge habe ich auch mehr Bedarfe, dass Familien einfach ihr Leben nicht mehr so gut im Griff haben. Wie gesagt, für Außenstehende ist das oftmals, das gibt es in Coburg. Das gibt es überall und wir sind im Trend wie alle anderen Kommunen, Städte.
Gibt es denn so einen Wunsch nochmal oder einen Rat, den Sie nochmal so mitgeben können, Thema Hilfe holen und so weiter?
Ja, sich auch mal getrauen, sich einzumischen, den Mut haben, auch mal dem Jugendamt offen zu sagen, wir haben da Befürchtungen in der Familie. Nicht mit diesem Vorbehalt auch, Jugendamt ist Eingriffsbehörde. Das würde ich mir auch von Eltern wünschen, früher zu kommen und zu sagen, ich habe Probleme mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit dem ganzen Leben. Jugendamt, sei so gut und steh mir zur Seite und gib mir irgendwas an die Hand, damit es wieder gut wird. Je früher, umso mehr Möglichkeiten haben wir, auch gemeinsam noch was zu verändern.
Das ist doch genau der richtige Schlusssatz.
Mein Lieblingsschlussgedanke ist eigentlich, das Jugendamt ist dafür da, Schweres leicht zu machen.
Ja. Hallo. Man kennt sich halt wieder schon. Ich habe heute mal mein Mikrofon dabei, Sören. Also ich bin jetzt hier beim Sören und stell dich mal kurz vor, was machst du denn hier im Ämtergebäude?
Ich bin der Sören, ich bin Teil der kommunalen Jugendarbeit im Amt für Jugend und Familie und bin hauptsächlich für den Fachbereich Erzieher, Kinder- und Jugendschutz mit Schwerpunkt Medienpädagogik zuständig und übernehme momentan Aufgaben vom Kommunaljugendpfleger.
Das klingt jetzt auch nach, du könntest dich dreiteilen, wenn ich das jetzt so verstanden habe.
Ja, natürlich. Ich glaube, so geht es vielen Kolleginnen wahrscheinlich. Es ist ein sehr umfängliches Feld, was auch viele Fachbereiche nochmal beinhaltet in diesem großen Fachbereich. Grundlegend können wir eigentlich sagen, in der kommunalen Jugendarbeit geht es darum, Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, aber auch junge Erwachsene bis Ende 27, die sie dazu befähigen sollen, an der Gesellschaft einfach anzuknüpfen, mitzuwirken, sie zur Gestaltung zu befähigen und natürlich auch sie dabei zu unterstützen, dass sie ihren Charakter einfach bilden können.
Das ist jetzt die Aufgabe, die dir der Gesetzgeber in dein Aufgabenbuch geschrieben hat. Wie sieht es konkret aus? Wie macht ihr das? Wie macht Coburg das?
Da werden wir jetzt die Zeit, die wir haben, ein bisschen kurz sein, aber ich versuche es einfach mal möglichst das zusammenzufassen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Projekte. Also wir haben auch die Gesamtverantwortung für die Jugendarbeit. Das ist eher so das, sagen wir, verwaltungstechnischere. Wo braucht es Jugendtreffs, Kindertreffs? Was machen die Kinder- und Jugendtreffs? Wo geht Jugendarbeit vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren hin? Welche Entwicklungen gibt es? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal, wenn man 15 Jahre in die Vergangenheit zurückgeht, da waren Medien zwar schon ein Thema, aber jetzt nicht so groß wie heute. Wir haben die Generationen, die wachsen von klein auf mit dem Handy auf, wo dann auch die Frage ist, wie kann ich denn in einem Jugendtreff überhaupt Themen wie TikTok, Instagram, Computerspiele, E-Sports und natürlich dann auch die neuen Traumberufe, die Kinder haben, wie zum Beispiel Streamer oder einfach Influencer aufnehmen. Und da machen wir dann zum Beispiel zusammen mit den Kolleginnen, wir treffen uns regelmäßig, dann geht es einmal natürlich um den Fachaustausch, was steht gerade in den Einrichtungen an. Ich komme jetzt zum Beispiel gerade auch von so einem Treffen, wo sind die Problemlagen, aber dann auch Multiplikatorinnen-Schulungen. Wie kann ich denn zum Beispiel nicht nur einfach mit den Jugendlichen über Instagram reden, sondern wie kann ich das auch im Alltag mit einbringen? Wie kann ich denn Jugendlichen auch mal dieses Thema kritischer näher bringen? Da mache ich zum Beispiel einen Fotoworkshop, also nicht ich, sondern die Kolleginnen, einen Fotoworkshop, wo es erstmal primär darum geht, hey, wir machen zum Beispiel coole Bilder für Instagram. In diesem Workshop kommt dann aber mit rein, was sind denn eigentlich Bildrechte? Welche Rechte habe ich selber am Bild? Was sind denn Persönlichkeitsrechte? Wo muss ich drauf aufpassen bei anderen, wenn ich Bilder mache? Das ist so eine Möglichkeit, wie wir aktiv werden. Also dann die Kolleginnen dabei unterstützen, mit Input, mit Fachvorträgen, mit gemeinsamem Austausch, genau diese Themen aufzugreifen. Aber wir haben natürlich auch Sachen, wo wir direkt mit beteiligt sind, zum Beispiel in der politischen Bildung. Es gibt den Arbeitskreis Couch. Die Couch kommt, da sind ganz viele Parteien aus der Stadt und Landkreis Coburg aktiv. Und da wird es jetzt vor allem für nächstes Jahr ganz groß.
Parteien meintest du jetzt natürlich auch Player, also nicht politische Parteien, sondern ich weiß, dass der Kreis Jugendring oder Stadt Jugendring da zum Beispiel mit an Bord sind.
Also keine politischen Parteien, sondern die einzelnen Projektteilnehmerinnen. Da ist zum Beispiel auch die kommunale Jugendarbeit vom Landkreis dabei, die Jugendbildungsstätte Neukirchen, Demokratie Leben, Stadt und Landkreis ist da beteiligt und natürlich noch ein paar mehr Leute. Und da wird jetzt zum Beispiel die Frage sein, wie können wir denn politische Bildung zu den jungen Menschen ranbringen, die vielleicht auch Erstwähler sind. In den letzten Jahren haben wir zum Beispiel in Stadt und Landkreis die U18-Wahlen mitveranstaltet. Wir haben eine Podiumsdiskussion gemacht, wo dann die Kandidatinnen sich einfach mal kritisch den Fragen stellen mussten von den Jugendlichen, wo es natürlich ganz primär einfach mal um Jugendthemen geht. Also da geht es in so einem Arbeitskreis zum Beispiel auch darum, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Probleme, ihre Anliegen nach außen zu bringen. Und dann eben nicht nur, das sind nur Jugendliche, da muss man jetzt nicht so konkret antworten, sondern in so einem Setting dann auch wirklich zu fordern, dass da eine gescheite Antwort kommt.
Wenn ich so an Jugendpfleger denke, dann bin ich bei Ferienfreizeiten und vor allen Dingen bei einer geilen Sache beim Ferienpass.
Ich würde das erste aufgreifen, Ferienpass, kommen wir gleich dazu. Kommunale Jugendarbeit ist in jeder Kommune anders aufgestellt. Hier haben wir zum Beispiel Stadtjugendring und Jugendpflege aufgeteilt, auch im Landkreis KJR und Jugendpflege. Aber es gibt auch Kommunen, da wird die kommunale Jugendpflege outgesourced. Es gab auch die Zeit in Coburg, als wesentlich mehr Freizeiten angeboten worden sind über meine Vorgängerin bzw. auch über meinen aktuellen Kollegen. Das ist aber die Jahre dann zurückgegangen. Man hat sich wesentlich mehr auf die Strukturarbeit dann konzentriert und eben den Ausbau der Struktur. Der Fernpass natürlich wiederum ist ein großes Kooperationsprojekt von Stadt und Landkreis Coburg, das man eigentlich auch wirklich als Erfolgprojekt bezeichnen kann. Es läuft seit über 30 Jahren in dieser Kooperation, wo wir wirklich mit einem einmaligen Angebot bundesweit in diesem Umfang wirklich den Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen ein tolles Angebot bieten können, mit ganz vielen Passvarianten, wo auch der öffentliche Nahverkehr mit dabei ist. Seit diesem Jahr jetzt auch die VGN. Heißt, mit dem Ö-Plus-Pass kann ich bis nach Nürnberg und darüber hinaus in den Sommerferien zu einem Festpreis komplett kostenlos dann fahren. Das ist eine ganz tolle Kooperation, die manche Kommunen nicht haben zwischen Stadt und Landkreis, weil hier natürlich eine wesentlich engere Verzahnung stattfindet, man wesentlich mehr auf die Beine stellen kann, weil man hat auch einfach mehr Personal, was sich um viele Sachen kümmern kann. Und der Ferienpass ist sehr aufwendig in der Planung, aber es ist ein sehr tolles Angebot, wo wir auch immer sehr gutes Feedback bekommen, um einfach den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen wirklich tolle Sommerferien anzubieten oder natürlich auch Semesterferien, weil er bietet sich, ist jetzt nicht nur ein Angebot für Schülerinnen oder Azubis, sondern richtet sich auch an Studierende.
So, dann schauen wir mal. E21. Okay, Hilfe in Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundungen steht hier. Okay.
Rein, hallo.
Guten Morgen. Der Podcast Markt 1 ist hier. Hallo, bei wem bin ich jetzt angekommen?
Bei der Julia Schneider.
Und der Franziska Günzel.
Ihr müsst mir jetzt mal erklären, was ihr hier macht. Was ist denn eure Aufgabe im Jugendamt?
Im Großen und Ganzen haben wir zwei Aufgabengebiete. Einmal die Beurkundungen und einmal die Hilfe in Unterhaltsangelegenheiten.
Gut, das stand jetzt so an der Tür. Und jetzt müsstest du das mal übersetzen. Was sind denn Beurkundungen und was für Unterstützungen sind das?
Also Beurkundungen sind vor allem Vaterschaftsanerkennung und gemeinsame Sorgerechtsbeurkundungen, aber auch in Verpflichtung zu Unterhaltsleistungen zum Beispiel, genau.
Beurkunden halt quasi die Paare Vaterschaft und Sorge, die zur Geburt eines Kindes nicht miteinander verheiratet sind, damit der rechtliche Vater quasi festgestellt ist.
Muss ich mir das so vorstellen? Tappt dann einfach hier so eine Familie rein und sagt, ihr müsstet da mal irgendwie einen Stempel drauf machen? Also jetzt mal ganz, ganz banal gesprochen.
Wir machen schon vorher Termine aus, damit wir auch entsprechend die Urkunden alles vorbereiten können. Dann kommt Vater und Mutter zu uns. Das kann man vorgeburtlich oder nach der Geburt des Kindes machen. Und dann werden die Urkunden vorgelesen. Die beiden werden darüber belehrt, was das für rechtliche Konsequenzen hat. Dann unterschreiben sie beide, wenn es keine Fragen gibt, und bekommen Abschriften davon.
Das klingt jetzt schon sehr, ich will nicht, aufwendig ist das falsche Wort, aber so sehr durchstrukturiert und vorgegeben. Muss das so sein?
Ja, man muss auf jeden Fall über die rechtlichen Konsequenzen einer Vaterschaftsanerkennung informiert werden, weil grundsätzlich kann man das nur über eine Vaterschaftsanfechtung rückgängig machen und es würde auch alles nur übers Gericht funktionieren. Das ist genauso wie wenn man die gemeinsame Sorge beurkundet, bedeutet ja, dass man für sein Kind quasi alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam treffen muss und deswegen muss man davor auch über alles informiert werden.
Immer dann, wenn es um irgendwie die Beziehung von Menschen zueinander geht?
Genau, also wir kooperieren auch ganz viel mit dem Standesamt. Unsere ganzen Urkunden gehen ja ins Standesamt. Wir halten Rückfragen, also sind wir eigentlich im engen Austausch. Genau.
Und was ist der zweite Punkt?
Wir beraten in Unterhaltsfragen, wir berechnen den Unterhalt, sowohl für minderjährige Kinder auch als für volljährige Kinder. Genau, wir leiten Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse ein, wenn nötig, solche Sachen.
Was sind denn da so die Hauptaufgaben bei euch? Landen bei euch nur schwere Fälle oder kommen bei euch auch Menschen, die sagen, ich will mich einfach nur mal grob informieren, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich klicke mich da rein in dieses Internet, die Düsseldorfer Tabelle, spuckt mir irgendwas aus, aber ich verstehe es nicht.
Grundsätzlich beraten wir auch nur auch am Telefon, aber so der große Bereich ist tatsächlich dann schon die Unterhaltsberechnung.
Was gibt es da so zu berechnen?
Naja, es kommt halt immer darauf an, bei welchem Elternteil das Kind lebt. Der darf dann bei uns einen Antrag stellen oder die Mutter, der Vater, je nachdem. Und dann schreiben wir halt den anderen Elternteil an und fordern seine Unterlagen an, Gehaltsabrechnungen, Ähnliches. Und dann wird halt der Unterhalt berechnet und quasi eine Einstufung nach der Düsseldorfer Tabelle vorgenommen. Bei den Volljährigen ist es wieder ein bisschen anders, weil ab Volljährigkeit beide Elternteile zum Unterhalt verpflichtet sind, da müsste man dann von beiden Elternteilen Unterlagen anfordern.
Hat das jetzt in den letzten, wenn ich mich so umgucke, ihr könnt jetzt nicht auf die letzten 10 Jahre zurückgucken, aber so in Erfahrung hat sich da was verändert, was ihr vielleicht auch von Kollegen oder so mitbekommen habt, oder ist das, würde ich sagen, es bleibt eher eigentlich das Arbeitsaufkommen eher gleich?
Ich würde sagen, es bleibt tatsächlich gleich. Von den Aufgaben her verändert sich's, weil jetzt auch viel Unterhalt im Wechselmodell tatsächlich dazukommt. Vorher hatten wir immer das klassische Modell, ein Elternteil betreut, der andere zahlt Unterhalt und jetzt haben wir halt oft die 50-50 Betreuung und da berechnet sich der Unterhalt nochmal ganz anders.
Heißt dann, dass das Kind zu gleichen Teilen bei einem und dem anderen Elternteil ist? Jetzt könnt ihr nochmal Werbung für eure Stelle machen. Weil der Reinhold hat mir vorhin gesagt, er ist ein ganz toller Arbeitgeber hier. Was macht denn euren Job so besonders? Warum seid ihr gerne hier?
Es ist einfach ein vielseitiges Arbeiten. Kein Fall ist wie der andere. Da gibt's einer ist mal einfach, da kann man berechnen und die Sache ist erledigt. Bei anderen muss man halt wieder öfters hinterher sein. Genau, es ist einfach das vielseitige Arbeiten und gutes Klima untereinander. Das macht Spaß.
Dann Dankeschön und frohes Schaffen und nicht zu viel schwierige Fälle. Hallo, der Podcast Markt 1, Konstantin Hirsch. Hallo, wen habe ich denn jetzt hier?
Mein Name ist Ulf Wunderlich. Ich bin Sozialarbeiter des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Coburg für den Bereich Allgemeine Soziale Dienste.
Das kannst du mir nicht im Stehen erklären, das setze ich mich jetzt mal hin. Was versteckt sich denn hinter deinem Aufgabenbereich? Wo bist du unterwegs? Was machst du?
Jeder Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes ist verantwortlich für bestimmte Stadtteile. Meine Stadtteile sind Scheuerfeld, Neuss ist Beiersdorf und wir müssen sicherstellen, dass es in diesen Stadtteilen allen Familien mit Kindern bis zum 21. Lebensjahr gut geht. Heißt, wir unterstützen Kinder und Familien in akuten Notlagen, wir begleiten junge Menschen zu Gericht, wenn sie mal Mist bauen, wir begleiten Familien, die sich in Trennungs- und Scheidungsverfahren befinden und unterstützen allgemein in Fragen zur Erziehung.
Wie macht ihr das? lauft ihr einfach von Tür zu Tür und klopft und fragt, alles in Ordnung bei euch?
Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Zum einen arbeiten wir eng mit Schulen und anderen Einrichtungen zusammen. Wenn diese Einrichtungen merken, das sind Familien, da ist einfach eine gewisse Belastungsgrenze erreicht, wird auch an uns verwiesen. Wir machen Aufklärungsarbeit, verweisen über die verschiedenen Einrichtungen auch auf uns. Und unsere Arbeit schaut in der Regel so aus, dass Gespräche stattfinden mit den Eltern. Da gibt es verschiedene Anlässe. Entweder werden die zu uns verwiesen oder wir kriegen eine Mitteilung von Gericht, dass eine Scheidung ansteht oder ein Strafverfahren und suchen da auch aktiv das Gespräch. Die Gespräche können bei den Familien zu Hause stattfinden oder auch bei uns im Amt.
Um sich mal so einen Überblick über eure Arbeit zu verschaffen, was sind denn so die, gibt es so das große oder die zwei, drei großen Themen, an denen ihr arbeitet? Oder ist das von Familie zu Familie unterschiedlich?
Also es gibt Herausforderungen, die betreffen viele Familien. Das ist zum einen das Thema auch Finanzen. Wir haben viele Familien, die haben Schuldenproblematiken. Wir haben auch sehr viele Jugendliche mit Drogenproblemen in Coburg. Da haben wir vielleicht eine andere Quantität wie Berlin, aber in der Qualität haben wir auch ähnliche Probleme. Wir haben viele Kinder mit schulischen Problemen, massiven Ängsten, insbesondere seit der Corona-Pandemie. Und allgemein wird einfach deutlich, dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat, die noch über viele Jahre uns hinweg begleiten. Also wir haben viele Jugendliche, die einfach nicht wirklich wissen, wo sie in der heutigen Zeit hin sollen, womit sie ihr Leben verbringen wollen, mit auch Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit anderen. Und da gibt es einfach die Herausforderungen, die die vergangenen Jahre uns zurückgelassen haben, auch aufzuarbeiten.
Das klingt jetzt nach einem Tagesablauf, der nicht unbedingt planbar ist. Klar, man kann seine Termine ausmachen, Gesprächstermine ausmachen, aber es kann auch passieren, dass das Telefon klingelt und du musst raus, oder?
Genau aus dem Grund habe ich den Beruf gewählt. Man weiß nie, was am Tag passiert. Und das ist, glaube ich, auch die Bereicherung. Es gibt nicht den Fall A und es gibt nicht den Fall B. Jeder Fall hat seine ganz besonderen Geschichten, die es mit den Eltern in Teilen auch zu ergründen gilt. Jeder Fall steckt voller neuer Herausforderungen und Überraschungen. Und das ist auch, glaube ich, das, was diesen Job ausmacht und auch so schön macht, dass es keinen Standardtag gibt.
Ich kenne es von mir, wenn man auf Probleme hingewiesen wird, geht man ein bisschen mal in die Abwehrhaltung. Wie bricht man das auf?
Also, was uns wichtig ist, wir sind keine Lehrer. Wir sind nicht wie Lehrer an der Schule, die wissen, wo der Weg hingehen soll. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen vorzugeben. Also es gibt gewisse Grundregeln, auf die haben wir uns geeinigt in unserer Gesellschaft, gewaltfreie Erziehung etc. Und unsere Aufgabe ist es, diese Rahmenbedingungen durchzusetzen. Alles andere, wie man Erziehung gestalten möchte, ist Sache der Eltern. Solange das Recht auf ein Leben in Würde, solange das Recht auf freie Entfaltung und Gewaltfreiheit gegeben ist. Innerhalb dieses Rahmens begleiten wir Eltern, unterstützen sie, aber wir sind keine Lehrer, die vorgeben, wie sie zu leben haben, solange der Rahmen besteht.
Dann will ich dich auch nicht weiter aufhalten. Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bei wem?
Hier bei der Verfahrenslotsin der Stadt Coburg, Nasli Güner Schlick.
Verfahrenslotsin, da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Ich kenne Lotsen von Schiffen, die irgendwelche großen Schiffe in den Hafen reinbringen. Fluglotsen auch noch, aber was macht denn eine Verfahrenslotsin?
Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde im Jahr 2021 der Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe beschritten und ein wesentlicher Meilenstein war die Einführung der Verfahrenslotsen, die Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern durch den Dschungel des Eingliederungshilfeverfahrens lotsen sollten.
Jetzt waren in deiner Erklärung, also auch die Worte ein Dschungel. Nimmst du mal mit, was versteckt sich denn hinter diesen ganzen, hinter deiner alltäglichen Arbeit? Wie kämpfst du dich durch diesen Dschungel durch? Mit welchen Fragen, mit welchen Problemen kommen denn die Coburgerinnen und Coburger groß und klein zu dir?
Können ganz banale Dinge sein, indem sie einfach fragen, welcher Kindergarten oder Schule für ihr Kind geeignet ist, wenn sie halt eine gewisse Form der Behinderung haben. Oder einfach, es kann manchmal auch einfach nur zuhören sein. Aber vor allem sie eben auch bei Anträgen zu begleiten und unterstützen und ihnen zu sagen, wo die richtigen Personen sitzen, die Akteure, die sie brauchen, damit ihr Kind alles hat, um eine gute Kindheit zu haben.
Genau, Lotse, ja klar. Du führst durch das, was es an verschiedenen Angeboten, an verschiedenen Gesetzen gibt. Wo findet man dich? Wie erreicht man dich am besten?
Ich sitze im Ämtergebäude im Zimmer 115 und da kann man mich auch erreichen, gerne auch per E-Mail oder Telefon. Oder man macht einfach einen Termin aus und ich komme dahin, wo die Familien das möchten.
Wie groß ist denn das Angebot, das wir in Coburg haben? Gibt es da viel, was du an die Familien weiterreichen kannst?
Also ich finde schon, für die Größe der Stadt Coburg haben wir ein gutes Angebot für die Familien. Und manches haben die Eltern ja auch oft nicht so auf dem Schirm, was es noch so gibt. Und dafür bin ich dann da, um einfach darauf aufmerksam zu machen.
Also jetzt bin ich fast wieder da, wo ich angefangen habe mit meiner Tour, nämlich wieder oben im ersten Stock. Aber ich darf gleich die erste Tür reingehen. Schönen guten Morgen, hallo Klaus.
Hallo.
Was darf ich mir denn unter Controlling im Jugendamt vorstellen?
Insbesondere unterstütze ich die Leitung und Führung des Amtes für Jugend und Familie dabei, im strategischen Bereich Entscheidungen zu treffen. Und natürlich dafür entscheiden, Zahlen, Daten und Fakten zu liefern.
Es gibt ja viele Aufgaben, die an Kommunen übertragen werden, vom Land, vom Bund. So richtig kostendeckend ist dann das, was vom Land und Bund kommt, dazu nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn wir zum Beispiel die Jugendsozialarbeit in Schulen hernehmen, da kostet ein durchschnittlicher Sozialpädagoge, der dieses von der Pike auf studiert hat, das haben wir 50, 60, 70.000 Euro in Vollzeitbeschäftigung nach der vom Ministerium vorgegebenen Richtlinie und Eingruppierung. Da werden gerade mal 16.000 und Quetsch Euro für eine Person in Vollzeit erstattet. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, besser wie nichts. Aber da zieht sich der Gesetzgeber eigentlich schon zurück und sagt, Kommunen, macht das mal in eigener Regie. Also das ist nicht zufriedenstellend. Ansonsten, die Zahlen, was bezuschusst werden, sind zwar teilweise in Ordnung, aber decken bei Weitem nicht den Aufwand und die Kosten, auch im Personalkostenbereich, was eine Stadt Coburg leisten muss.
Wenn du jetzt so mit Zahlen jonglierst, fühlst du dich hier im Amt als Fremdkörper?
Nö, auf keinen Fall. Nö, ich mache es gern, meinen Job, und ich gehe auf die Leute gern zu.
Dann frohes Rechnen.
Jo, vielen Dank.
Das war ja jetzt mein kleiner Rundgang durchs Amt für Jugend und Familie. Ihr merkt schon, da beißt niemand. Ihr könnt einfach mit euren Fragen hinkommen. Dort wird euch auf jeden Fall weitergeholfen. Ich habe zum Beispiel schon die nächste spannende Geschichte aufgeschnappt. Wie wird ein Problemjugendlicher zum Sozialpädagogen? Die Geschichte von Olaf und Ulasch hört ihr im Januar bei Markt 1. Der Hirsch ist dann mal weg.